Hallo und herzlich willkommen bei Casa Clou. Mein Name ist Uwe und es ist schon wieder eine Woche rum. Und heute darf ich euch eine interessante Person vorstellen. Max Harländer, der Wadelbeißer, wie er sich so schön nennt. Ja. Er ist schon ein geschmeidiger Typ, wie man so schön sagt. Und er wird mit der Silvia heute über folgende Themen sprechen. Der Spaß an der Arbeit, das Ganze mit Humor sehen, das ist ein ganz wichtiger Faktor bei ihm. Geregelte Arbeitszeiten und wie er das mit dem Work-Life-Balance hinbekommt, darüber wird gesprochen. Genauso wie natürlich wieder das Thema Eigenschaften in der Selbstständigkeit. Was muss man als Selbstständiger so mitbringen? Und ein ganz wichtiges Thema in meinen Augen, wie geht man mit Fehlern um? Wie reagiert man, wenn einem ein Fehler vorgeworfen wird? Einem selbst oder einem Mitarbeiter? Ja, das ist ein wichtiges Thema. Und die Frage wird beantwortet. Kann sich der Max vorstellen, wieder als Angestellter zu arbeiten? Ganz interessante Themen und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis nach dem Intro.
Herzlich willkommen, Max.
Servus, Silvia.
Schön, dass du da bist. Ich habe mich ja ganz besonders auf unser Gespräch gefreut, weil das letzte Mal, als ich mit dir gesprochen habe, hast du so einige Vorurteile bei mir abgebaut zum Thema Inkasso. Und genau, ich lasse dir jetzt einfach mal hier die Bühne, überlasse dir die Bühne. Erzähl mal, was du machst.
Ja, gern. Also freut mich, dass ich Vorurteile abbauen konnte, weil wir als Inkasso ja oftmals eher mit schwierig gesehen werden. Ja, ich mache Inkasso. Was heißt das eigentlich? Ich bin ein Geldeintreiber. Nichts anderes. Also immer dann, wenn jemand eine Ware geliefert hat, wenn jemand eine Dienstleistung erbracht hat und sein Geld nicht bekommt, dann werde ich tätig. Das ist also nicht das, was man immer so im Fernsehen hört, dass man so streitige Forderungen wir bearbeiten und das alles nicht berechtigt. Nein, A hat an B was geliefert oder geleistet und sein Geld nicht bekommt. Und mein Job ist im Endeffekt mit meinem Team dafür zu sorgen, dass B dann doch bezahlt. Und das wissen die wenigsten, dass wir diesbezüglich im Inkasso den Anwälten zum Beispiel gleichgestellt sind. Also wir dürfen das Gleiche, was Anwälte auch dürfen, bekommen auch das Gleiche dafür. Und als Inkassounternehmen brauchen wir zusätzlich eine Zulassung bzw. eine Registrierung im Moment bei der Amtsgerichtspräsidentin in München. Wir haben schon etwas drauf, ist ganz normaler Betrieb. Man sieht es auch immer schön auf unserer Internetseite. Bei der ist im Vordergrund mein Team gestellt. Wir Inkasso-Leute sind alles männlich, weiblich, jung, alt, dick, dünn, hässlich, hübsch, wie auch immer. Es ist alles vertreten. Wir sind ein Querschnitt aus der Bevölkerung und eben nicht hier das, was im Fernsehen immer so mitgeteilt wird.
Wie lange machst du das denn schon?
Tatsächlich mache ich seit 1987, also jetzt seit 35 Jahren. Ich bin gleich nach der Ausbildung zu einem Kassenunternehmen gekommen und habe dort einen erheblichen Teil meines Lebens verbracht. Bin dort eben vom normalen Sachbearbeiter oder aus der Registratur dann über die Prokura jetzt halt da gelandet, wo ich jetzt bin, eben in der Selbstständigkeit.
Und wie lange bist du selbstständig?
Also selbstständig genau erst seit knapp 2 Jahren, seit Oktober 2020.
Erzähl mal, was hat dich bewegt, komplett in die Selbstständigkeit zu gehen?
Also tatsächlich der Gedanke, selbstständig zu werden, hat sich schon lange bei mir mal gebildet. Auch schon mit 25, 30, wo ich war, da hatte ich immer die Idee, mal ein eigenes Inkasso aufzumachen. Sollte dann 5-Seen-Inkasso heißen, weil ich ursprünglich aus Starnberg komme und Starnberg ist das 5-Seen-Land. Hat sich aber nie so ergeben, beziehungsweise ich habe mir auch immer Sorgen gemacht, oh, du hast die ganze Verantwortung. Als ich dann eben das Angebot bekommen habe, für die GSG-Inkasso, dort war ich erst Geschäftsführer, dann aus Altersgründen hat es unser Gesellschafter veräußert und dann eben an mich veräußert. Dann hier endlich in die Selbstständigkeit zu gehen, habe ich das natürlich wahrgenommen und habe gesagt, jetzt oder nie. Und und seitdem bin ich in der Selbstständigkeit und in der vollen Verantwortung.
Das stelle ich mir, also für mich persönlich ist das jetzt eine höhere Herausforderung, als wenn ich von null anfange. Weil wenn ich etwas übernehme, dann ist da ja schon quasi eine Erwartungshaltung dahinter. Also weil ich will ja nicht schlechter wirtschaften als der, von dem ich es übernommen habe, sondern eigentlich besser werden. Und vor allem, waren dann da schon Mitarbeiter dabei, die du dann auch mit übernommen hast?
Ja, es waren Mitarbeiter dabei, die ich mit übernommen habe. Und also schwieriger weiß ich nicht. Also man kann ja sagen, das Feld ist bestellt gewesen von dem früheren Gesellschafter. Geschäftsführer war ich eben schon seit 2015 in Unternehmen. Also ich hatte das Feld eigentlich selbst bestellt, weil mich mein Gesellschafter relativ freie Hand gegeben hat. Und deswegen wusste ich auch, auf was ich mich einlasse. Also würde ich mal sagen, es war nicht schwieriger. Es war nur anders, weil ich dann auf einmal aus der Rolle des angestellten Geschäftsführers in der Rolle des gesellschaftenden Geschäftsführers gekommen bin. Und damit, ja, vorher hatte ich nur die, ja, wie soll ich sagen, die Verantwortung aus dem laufenden Geschäft. Und wenn man dann als GmbH-Gesellschafter wird, ist man eben der Unternehmer, der auch das unternehmerische Verantwortung hat. Das war ein bisschen gewöhnungsbedürftig, sage ich jetzt mal. Aber auch nichts, was man nicht meistern kann, wenn man seinen Job gern macht und wenn man auch mit Feuer dabei ist. Und das bin ich auch nach 35 Jahren immer noch.
Wie hat sich denn dein Leben verändert? Weil ich stelle mir das zwar jetzt so vor, als Geschäftsführer, also wenn ich mit Geschäftsführern rede, die arbeiten sowieso mehr als der Durchschnitt normalerweise, sage ich jetzt. Aber wenn du jetzt auch noch quasi zusätzlich die Verantwortung hast, dass das ja auch noch dein eigenes Unternehmen ist jetzt, hast du dann noch mehr gearbeitet? Hast du noch mehr Stress? Also wie hat sich für dich das jetzt verändert, psychisch, ja, oder auch als Freizeitfaktor?
Also da muss ich sagen, tatsächlich hat sich da nicht viel geändert. Also ich habe meine, wie sagt man, Work-Life-Balance, wie man so neudeutsch sagt, also nach wie vor aufrechtzuerhalten. Man arbeitet mehr, ja, man arbeitet intensiver. Ich denke, oder die Denke war auf einmal eine andere, dass alles, was ich tue, mache ich nicht, um mein Gehalt zu bekommen, sondern alles, was ich tue, mache ich, damit das Unternehmen gut geht, damit es den Mitarbeitern gut geht und zum Schluss vielleicht noch ein bisschen ein Gewinn übrig bleibt, von dem ich mir dann das eine oder andere leisten kann, leisten könnte oder ähnliches. Also bisher immer, wenn ich als Angestellter oder als angestellter Geschäftsführer, bekommst du dein Gehalt. Das bekommst du so oder so, außer die Firma ist dann nicht mehr existent oder was auch immer. Aber du bekommst es. Und als Unternehmer ist es so, ich mache es wirklich für meinen Laden, dass der Firma weitergeht, dass die Firma weiterläuft. Ja, und nicht nur für mein Gehalt, sondern einfach, ja, dass es weitergeht. Das Unternehmen muss bestehen bleiben. Das ist so mein Feuer, meine Flamme, mein Antrieb. Und jetzt in Bezug auf Familie oder ähnliches. Also ich habe mich im Gegensatz zu früheren Jahren, da habe ich eigentlich mehr gearbeitet, viel mehr gearbeitet. Ich habe tatsächlich festgestellt, früher hatte ich immer so 10, 11, 12 Stunden gearbeitet teilweise. Aber auch in Kasseleute sind Familienmenschen. Also ich habe jetzt, und das ist kein Geheimnis, 4 Kinder. Da habe ich dann meine Zeit wirklich anders eingesetzt. Und habe mir gedacht, was ich vorher in 12 Stunden geschafft habe, schaffe ich halt dann in 11, in 10, in 9 Stunden teilweise. Man muss andere Prioritäten setzen in der Bearbeitung, muss nicht jeden neuen Trend hinterherjagen. Man muss nicht alles auf einmal machen, eins nach dem anderen. So habe ich es wirklich geschafft, dass ich trotz Selbstständigkeit, wenn ich abends heimgehe, und das ist meistens um 6:30 Uhr, wenn ich dann zu Hause bin, bin ich auch zu Hause. Also ich kann nur jedem sagen, der in die Selbstständigkeit geht, nicht um 21 Uhr die E-Mails noch bearbeiten oder um 5 Uhr, wenn man gerade wach ist, sondern ein Ende finden. Daheim ist daheim. Das heißt, wenn man mal selbstständig und deswegen selbst und immer unterwegs, aber nein, das ist nicht das, was ich mir vorstelle, sondern man muss auch mal ein Ende finden. Auch mal, wenn dann das Handy läutet, nicht hingehen, wenn es ein Firmentelefonat ist, sondern hey, ich bin daheim. Und da sollte die Zeit dann der Familie gehören. Meine Einstellung und hoffe ich eine ganz vernünftige. Und das ist auch ein Tipp oder ein Rat, den ich jedem geben kann. Vergesst eure Familie nicht, vergesst eure Freiräume nicht. Verliert euch nicht so sehr im Unternehmen, in der Firma.
Wie ist es denn mit dem inneren Druck? Weil wenn du jetzt auch die Familie erwähnst, ja, ich denke mir gerade, als Geschäftsführer, der sein Gehalt bekommt, ist es ja trotzdem immer noch so, dass du dir denkst, okay, wenn es der Firma schlecht geht oder wenn sie aus irgendeinem Grund ja insolvent gehen sollte oder was auch immer, suchst du dir halt einen neuen Job. So. Jetzt, wenn du aber selber der Eigentümer bist, ist es ja nicht so einfach. Du kannst ja nicht von heute auf morgen sagen, so, jetzt habe ich keinen Bock mehr, ich suche mir was Neues, ja, weil du hast ja eine ganz andere Verantwortung jetzt auch deinen Mitarbeitern gegenüber. Hat das für dich dann irgendwie sich geändert? Also hast du schlaflose Nächte gehabt, als du dann selbstständig geworden bist, oder hast du dich eher befreit gefühlt, dass das jetzt endlich dir gehört und du keine mehr Rechenschaft ablegen musst? Ich meine, das kann ja beides sein.
Also schlaflose Nächte würde ich jetzt so nicht sagen. Nur den einen oder anderen komischen Traum, den hat man dann schon. Aber ich schlafe sehr gut, wie mir meine Frau immer bestätigt. Also von dem her, nein, also schlaflose Nächte, ich jetzt persönlich nicht. Es gibt bestimmt welche, die nehmen die Sorgen mit heim. Ich nehme da auch das andere mit heim. Und ja, es ändert sich schon etwas, weil es ist eben dann dein Laden und wer möchte schon, dass sein Baby, sein Kind, in dem Fall nenne ich es jetzt auch mal Kind oder so, dass das irgendwie dann nicht mehr ja, da ist. Man hat schon einen anderen Druck, und zwar ist es eigentlich der Druck zu überleben und das, was man macht, so gut zu machen, dass es einfach weitergeht, dass man Spaß dabei hat und ähnliches. Und das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, den ich zumindest sehe, Spaß an der Arbeit haben. Also wenn mir mal der Spaß an der Arbeit weggeht, dann wäre wirklich die Entscheidung, dann aufzuhören, aber der Spaß ist nach wie vor da. Ich mache meinen Job wirklich aus Überzeugung und weil es eben auch Spaß macht, weil ich viel mit Menschen zu tun habe. Ich tue vieles Gutes, indem dass ich Firmen vor der Existenz zum Beispiel rette, indem dass ich Forderungen einziehe, die vorher nicht eingezogen werden können. Nicht, weil ich den armen Schuldner Geld wegnehme. Nein, der Schuldner hat dafür auch was bekommen, sondern ich ziehe die berechtigte Forderung ein. Deswegen weiß ich, ich mache was Gutes und deswegen, Druck, ja, man muss halt jeden Monat seine Leistung bringen, jeden Tag, jede Woche. Man muss auch als Vorbild sein für die Mitarbeiter. Das ist immer ganz wichtig. Also ich gehe nicht Golf spielen, auch wenn ich es gerne würde. Ich bin in der Früh mit einer der Ersten, bin abends einer der Letzten. Ja, das ist die Vorbildfunktion. Ja, aber ich kann mir auch mal leisten, wie an den Geburtstag meiner Frau zu sagen, ich bin einmal an einem, das war jetzt dieses Jahr ein Donnerstag, nicht da und wir sind irgendwo hingefahren und haben das mal genossen. Das gehört auch dazu.
Wie machst du es denn im Urlaub? Schaffst du es da wirklich komplett abzuschalten und nicht ans Telefon zu gehen? Sagst du dann, nee, geht gar nicht, oder bist du immer erreichbar?
Also seit ich Geschäftsführer und jetzt auch Gesellschafter bin, bin ich tatsächlich immer erreichbar, muss man schon sagen, weil es kann immer irgendwas passieren, wo irgendwas unvorhergesehen ist. Allerdings da ist es auch für mich wichtig, weil ich halt auch Angestellte habe, ein Team zu haben, das viel selbst entscheiden kann und viel auch selbst entscheidet. Also ich war jetzt 2 Wochen in Italien am Gardasee. In den 2 Wochen hatte ich, glaube ich, 1-2 Mal mit meiner Kollegin telefoniert. Aus. E-Mails lese ich zum Beispiel keine im Urlaub. Warum? Das ist eine ganz einfache Sache. Ich hätte keinen Laptop dabei und wenn mich ein Kunde was zu einer Akte fragt, kann ich ihm nicht Bescheid geben, weil bei der Menge der Vorgänge, die man bearbeitet, muss man sich einfach immer die Akte im Computer anschauen. Und deswegen 1-2 Telefonate, da ging es dann wirklich tatsächlich um was Wichtiges und das war's. Und ansonsten ist Urlaub tatsächlich Urlaub und ich schaffe es da auch abzuschalten, weil ich eben da eine gute Mannschaft im Hintergrund habe, die mir da viel abnimmt. Auch das wichtig, sich irgendein Backup zu holen, irgendjemand, der das machen kann, Post entgegennimmt, weil es kann im Urlaub auch mal was Unangenehmes kommen. Bei uns sind das immer diese netten gelben Briefe, die man dann ab und zu bekommt. Die bekommen wir auch, meistens mit einem anderen Hintergrund, weil meistens sind es bei uns Insolvenzverfahren der Schuldner, aber sowas kann halt kommen. Und da wäre es halt immer gut, wenn im Urlaub jemand mal einen Blick auf die Post wirft, ist da wirklich was Eiliges dabei oder nicht. Und das kann man ja auch eventuell mit einem guten Freund, wenn man alleine ist, oder einer guten Freundin regeln. Eventuell auch mit den Eltern, mit Geschwistern. Und da wird sich vieles einfacher.
Könntest du dir noch mal vorstellen, ins Angestelltenverhältnis jetzt zurückzugehen?
Boah, gute Frage. Sehr gute Frage. Schwierige Frage. Also nachdem ich seit bestimmt 20 Jahren gewohnt bin, viele Entscheidungen selbst zu treffen, könnte ich mir nur vorstellen, in ein Angestelltenverhältnis zu gehen, wenn ich wirklich überbezahlt werde. Also da ist es wirklich eine Geldsache. Ich müsste einfach so viel bekommen, viel mehr bekommen als jetzt, um zu sagen, Mensch, ich gehe ins Angestelltenverhältnis, das reizt mich jetzt da wieder was zu tun. Ich würde Verantwortung wieder abgeben, ja wunderbar, aber ich bin gewohnt, Entscheidungen zu treffen und ich könnte mich nicht in ein enges Korsett stellen lassen, wo die Gesellschafter jede Woche einen Bericht haben wollen, wenn die Zahlen nicht stimmen, warum und so weiter. Ah, das ist nicht mein Ding, also nein, das könnte ich nicht. Also es müssten das Umfeld passen, sprich wesentlich mehr Geld jetzt ich dann verdienen, als ich jetzt rausbekomme sozusagen und trotzdem ich auch Entscheidungen treffen dürfen, dann könnte ich es mir durchaus vorstellen. Aber das Angebot kam noch nicht, also ich habe mir die Gedanken nicht gemacht. Wenn du da jemanden kennst, ich weiß nicht, stand jetzt eher nicht tatsächlich.
Das ist super, dass du das Wort Freiheit erwähnt hast, weil genau das Gefühl habe ich immer, wenn ich mit Selbstständigen mich unterhalte, ist, dass so das eine der ersten Sachen, die sie erwähnen, ist diese Freiheit zu haben, eigene Entscheidungen zu treffen. Und in den wenigsten Fällen ist das Geld der Antrieb für die Selbstständigkeit. Also es ist, wie du gerade sagtest, das ist eher der Antrieb fürs Angestelltenverhältnis, wenn man viel Geld bekommt, als zu sagen, okay, ich erwarte jetzt super reich zu werden durch die Selbstständigkeit. Das ist, glaube ich, so ein Trugschluss. Was würdest du denn sagen, was sind denn noch so Charaktereigenschaften, die einen Selbstständigen von einem Angestellten unterscheiden? Oder die man als Selbstständiger mitbringen sollte, um überhaupt erfolgreich zu sein?
Also Charaktereigenschaften? Boah, also dranbleiben, ist das eine Charaktereigenschaft, ich weiß nicht, gewisse Art Dickköpfigkeit, Dickfälligkeit auch zu haben, weil es kommt da ein oder andere Nackenschlag einfach, sei es, dass der Gesetzgeber wieder irgendwas Neues aus dem Eck zieht oder mal, gerade wenn es andere Selbstständige sind, ein oder andere Kunde meint, er muss da irgendwie rumzicken, also eine gewisse Dickfälligkeit zu haben. Ja, Ausdauer. Ich sehe es als Charaktereigenschaft auch tatsächlich so eine Handschlagmentalität noch zu haben. Also ich zumindest liebe das hier. Also wenn du jetzt, Silvia, mir sagst, hey, das machen wir so und ich sage, ja, das machen wir so, dann machen wir das so. Also Zuverlässigkeit zu haben oder zu sein, ganz wichtig. Sich eingestehen, Fehler machen zu dürfen und auch Fehler zu machen. Sich nicht als perfekt zu beschreiben oder als perfekt zu empfinden. Und ganz wichtig auch für mich, nur weil man selbstständig ist oder weil man vielleicht auch in einer gehobenen Position ist, die Leute, die unter einem sind, auch so behandeln, als wären sie unter einem. Also ich behandle jeden auf Augenhöhe. Ich sehe jeden als gleichwertig und meine Arbeit ist nicht wichtiger wie die andere Arbeit. Geerdet zu sein, also nicht abzuheben. Bloß mit einem würde ich dir gerne widersprechen, wenn ich das so sagen darf. Also Selbstständigkeit bedeutet auch durchaus, reich zu werden und erfolgreich zu werden. Das heißt jetzt nicht, dass ich reich bin, aber ich bin zufrieden. Also ich bin reich an Kindern gesegnet zum Beispiel. Aber ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Und reich ist auch wieder ein Empfinden, wo jeder anders sieht. Eine ist reich, weil er eine nie auf dem Konto hat, aber vielleicht ist er unglücklich oder arbeitet 24/7. Dass dann Reichtum ist, weiß ich nicht. Der andere bekommt regelmäßig sein Geld, lebt und überlebt und kann sich ein bisschen was leisten. Das würde ich schon als Reichtum empfinden. Und das kann man mit einer Selbstständigkeit, wenn man für was brennt, das kann ich immer nur erwähnen, wenn ihr für was nicht brennt, lasst das. Sage ich immer den Leuten. Also wenn ihr von was nicht überzeugt seid, lasst das. Wenn ihr aber überzeugt seid von der Arbeit, dann wird sich der Erfolg meistens einstellen.
Ja, das ist gleich zwei wichtige Sachen gesagt. Also zum einen, wie definiere ich Erfolg? Da gebe ich dir vollkommen recht, dass es in der heutigen Gesellschaft wird das irgendwie schlecht definiert in meinen Augen. Oder viele definieren es nicht vorteilhaft, weil sie mit Erfolg eben irgendwelche Statussymbole verbinden, anstatt einfach die eigene Zufriedenheit und das eigene Glück. Und dass das völlig unabhängig ist vom Gehalt letzten Endes. Ich meine, klar, es muss genug da sein. Wir können nicht ohne Geld leben, ist ja klar. Aber jetzt irgendwie so das Ziel zu haben, nee, wenn ich nicht mindestens, keine Ahnung, 20.000 im Monat habe, dann bin ich nicht erfolgreich oder so. Das ist halt ein bisschen traurig, weil sie dann dafür ihre Träume einfach aufgeben. Und das ist schade, wie du es gerade gesagt hast.
Ja, tatsächlich.
Das andere ist die Motivation. Also Du hast gerade gesagt, wenn du nicht davon überzeugt bist oder nicht wirklich dafür brennst, lass es bleiben. Mir geht es vor allem mit dem Podcast auch darum, gerade die Leute, die sowas haben, aber sich aus äußeren Gründen nicht trauen, einfach zu motivieren. Und da hast du Fehler angesprochen irgendwie gerade. Und das fand ich sehr, sehr schön, weil ich habe so das Gefühl, dass diese Fehlerkultur, die wir haben in Deutschland, irgendwie sehr, sehr fatal ist für die persönliche Entwicklung. Weil diese Angst davor, Fehler zu machen, ist so groß, dass die Leute gar nichts versuchen irgendwie. Die gehen irgendwie davon aus, und da hätte ich gerne deine Meinung auch dazu, die gehen irgendwie davon aus, dass ich etwas nur starten darf, wenn ich felsenfest der Meinung bin, dass das auch funktionieren wird. So nach dem Motto, ich darf es gar nicht erst starten, wenn es scheitern könnte. Und ich persönlich finde, dass das falsch ist, weil du durch Fehler ja eigentlich nur lernst und wächst. Wie würdest du das beschreiben?
Ähnlich. Also nur was zu starten, wenn es 100% in trockenen Tüchern ist, ist zwar nett, ist auch der heutigen Gesellschaft irgendwo geschuldet. Man macht nur was, wenn es auch passt, so nach dem Motto. Aber es mal zu probieren, sich selbst finden. Also ich kann da nur jedem sagen, probiert es. Also wenn man das machen möchte, dann tut's das. Mit der Fehlerkultur, da bin ich tatsächlich derjenige, der sagt, also Fehler macht ja jeder. Und egal wie gut ich da bin, man meinte, man muss fehlerlos sein. Es gibt auch tatsächlich Kunden, die meinen, es dürfen keine Fehler gemacht werden. Da kommt immer das typische Beispiel, wenn wir mal eine Akte, und das passiert uns leider auch, mal versauen, um es mal ganz deutlich zu sagen, dann kommt der Kunde und ruft an und sagt, das hätte nicht passieren dürfen. Oder das darf nicht passieren, das sind nur die Worte, das darf nicht passieren. Es ist aber passiert. Also auch wenn es nicht darf, es ist aber passiert. Wir haben hier bei uns in der Firma gesagt, und ich sage das immer ganz salopp, wenn ein Fehler passiert, Hosen runterlassen, Hintern versohlen, Hosen wieder hoch und weitermachen. Da kann man aus einer ganz anderen Ebene auch wieder mit den Leuten sprechen. Ich sage das auch übrigens einem Kunden am Telefon so, wenn ich einen Fehler habe, gemacht habe, dann sage ich sie, das ist aus dem und den Gründen so nicht gut gelaufen. Sie können mich jetzt locker zur Südseite aushängen. Es wird nichts ändern. Aber wir haben aus dieser Situation gelernt, das und das und das machen wir jetzt und das wird dann besser. Also aus den Fehlern lernen. Dafür sind eigentlich Fehler hauptsächlich da. Lernst aus dem Fehler. Man darf einen Fehler einmal machen, vielleicht auch zweimal in Variante, nenne ich das jetzt mal. Ein drittes Mal sollte man ihn bitte nicht mehr machen, weil dann ist es zwecklos. Ansonsten macht's eure Fehler, macht's Fehler, ich mach Fehler. Und stets dazu, tut's auch nicht immer irgendwelche Ausreden finden, kann ich nur sagen, das merkt ein Kunde. Und da wird er eher sauer, wenn man einen Fehler gemacht hat und man versucht immer so drumrum so sich auszuweichen oder ähnliches. Der merkt es. Lieber direkt ansprechen, und die meisten Kunden haben dann Verständnis. Diejenigen, die kein Verständnis haben, auch das sei erwähnt, das sind nicht die Kunden, mit denen ihr gerne zusammenarbeitet, weil die werden euch immer wieder stressen. Deswegen durchaus, wenn ihr mal einen Fehler macht, sondern ein Kunde hat null Verständnis dafür und er sagt, er geht woanders hin, seid froh, dass er woanders hingeht. Den werdet ihr nie zufriedenstellen können. Ich kann euch da nur ein Beispiel sagen. Ich habe einen Kunden, der hat einen anderen Inkasso beauftragt und da war er einfach nicht zufrieden, weil der einfach Vorstellungen hat, die nicht sind. Und dann habe ich gesagt, sieh, ich weiß jetzt schon, ich werde Sie nie zufriedenstellen. Also wenn Sie mich beauftragen wollen, dann nur in dem Wissen, dass ich Sie nie zufriedenstellen darf. Einer meiner besten Kunden, weil ich dem gleich gesagt habe, ich werde ihn nie zufriedenstellen. Der ist aber inzwischen zufrieden, weil er weiß, dass er nicht mehr bekommen kann. Also manche haben dann auch falsche Vorstellungen. Also ich kann Ihnen nur sagen, ein Kunde, der mit mir zum Beispiel nicht lachen kann am Telefon oder ähnliches, mit dem werde ich auch so nicht warm, weil der einen Fehler nicht verzeiht und dann ich genau weiß, mit dem kann ich nichts anfangen, weil der wird mich nicht glücklich machen. Der macht übrigens, solltet ihr mal Angestellte haben oder vielleicht schon haben, auch eure Mitarbeiter nicht glücklich. Ein Kunde, der eure Mitarbeiter ständig triezt, ja, der erreicht nur, dass euch der Mitarbeiter vielleicht verlässt. Und dann ist die Frage, Kunde wichtig, Mitarbeiter wichtig. Und trefft dann auch manchmal die Entscheidung zu sagen, hey, der Mitarbeiter ist mir wichtiger als der Kunde, der meistens nicht einmal Geld mitbringt, sondern meistens sogar ja gerade so deckend ist.
Oh, jetzt hast du gleich zwei Themen angesprochen, auf die ich definitiv näher eingehen will. Und zwar,
oh Gott.
Im groben Netzwerken und Weiterbildung und Führungskräftetraining. Fangen wir mal mit dem Netzwerken an, weil ich stelle mir das schon noch mal ein Ticken anders vor, wenn man seinen eigenen Laden hat, wie man Kunden akquiriert und netzwerkt, als wenn man Geschäftsführer, angestellter Geschäftsführer ist. Wie hat sich das für dich geändert und wie ist da der Stellenwert für die Selbstständigkeit?
Dazu muss ich sagen, da hat sich gar nichts geändert, weil ich war, habe ja vorher kurz erwähnt, ich war ja Prokurist beim anderen Unternehmen, wurde dann Geschäftsführer. Aber das ist schon immer meine Einstellung. Ich lebe für das Unternehmen. Ich bin loyal dem Unternehmen, für das ich arbeite und ähnliches. Ich habe das immer so, auch meine Entscheidungen, die ich da treffen durfte, immer so getroffen im Sinne des Unternehmens, wie ich meine, das Unternehmen da weiterzubringen. Und auch mein Netzwerken, meine Kundenakquise, meine Kundenansprache hat sich da nicht geändert. Die meisten Kunden, die ich damals geworben habe, die ich damals für unser Unternehmen gewinnen konnte oder jetzt für mein Unternehmen gewinnen, die wussten gar nicht, ob ich Prokurist, Geschäftsführer, oder angestellt oder Gesellschafter bin, weil da keinen Unterschied für mich gab. Aber das ist jetzt auch wieder persönliche Geschichte. Also deswegen kann ich dazu leider keine Erfahrungen teilen, weil keine gemacht. Kein Unterschied.
Aber wie netzwerkst du denn? Was ist so, oder wie läuft bei dir Kundenakquise ab?
Also Kundenakquise sind bei mir so drei Säulen, die ich tatsächlich habe. Also die eine Säule, die möchte ich als erstes erwähnen, sind die Empfehlungen von den eigenen Kunden. Da generiere ich eine ganze Menge raus. Ich würde mal sagen, so 10-20%. Moment, jetzt muss ich kurz mal, um keinen Schmarrn zu erzählen. Ich bin sehr aktiv in einem Unternehmernetzwerk unterwegs. Weiß nicht, ob man das erwähnen darf oder nicht. Ich erwähne es gerne. Es ist unter anderem BNI. Ein Drittel meiner Neukunden bekomme ich über BNI. Das ist ein Netzwerk, das absolut gut funktioniert. Man muss einfach nur das Netzwerk bespielen. In einem Netzwerk Mitglied zu sein und zu sagen, ja, ich bin Mitglied und kriege meine Aufträge, das wird nicht funktionieren, sondern ein Netzwerk funktioniert auch immer von der Aktivität, von der eigenen Aktivität. Und ein ganz großer Punkt, wo ich eben den Rest meiner Empfehlungen, meiner Neukunden herbekomme, ist das Internet. Ganz platt das Internet. Und wie? Eine gepflegte, ordentliche Seite. Jeder, der unsere Seite anschaut, wird sagen, das ist nichts Besonderes. Ja, muss es auch nicht. Es soll ja nur eine Informationsplattform, eine erste Visitenkarte sein für das Unternehmen. Die sollte möglichst die Werte spiegeln, die einem wichtig sind. Eben uns ist wichtig, ein Schuldner ist auf Augenhöhe zu betrachten. Ja, er hat was zu bezahlen, aber bezahle und wir sind wieder gut. Überhaupt kein Thema. Also eine ordentliche Internetseite zu haben und dann sich nebenbei durch, Google-Rezensionen, sich 5-Sterne-Bewertungen holen. Echte 5-Sterne-Bewertungen, auch mal eine negative Bewertung akzeptieren, diese aktiv bei seinen Kunden einzufordern, diese aktiv zu kommentieren, ohne den Datenschutz zu verletzen. Das ist immer eine wichtige Geschichte. Also man muss immer so ein bisschen auch schauen. Aktiv zu kommentieren und auch negative Bewertungen stehen zu lassen. Also ich habe auch meine Google-Bewertungen auch 3, 4, die sind negativ. Auch die habe ich beantwortet. Auch eine, wer sie mal lesen mag, mit einer gewissen Ironie auch beantwortet, weil ich da nichts anderes konnte. Aber auch das gehört dazu, also da auch einen gewissen Spaß zu haben. Aber negative Bewertungen, einer, der nur 5-Sterne-Bewertungen haben, da denkt ja jeder, da ist was faul. Deswegen auch mal die eine oder andere negative stehen zu lassen. Nur 3er, 4er oder 5er zu haben, sehe ich auch eher als kritisch an. Man hat auch mal eine Einzelbewertung. Gerade in meinem Bereich, da ist halt mal auch ein Schuldner dabei, der nicht zufrieden ist mit uns, weil wir ihn falsch behandelt haben. Da ist aber auch mein Kunde dabei. Lasst das stehen, kommentiert das, seid da ehrlich. Gibt's eure Kontaktdaten preis, weil es ist dann euer Unternehmen. Also ich mache immer, schreibt hinter Max Harlen, der Geschäftsführer, mit meiner direkten Durchwahl, dass auch einer bei mir direkt anrufen kann. Das funktioniert. Und eines noch erwähnt, also wenn man jetzt mal das Internet weglässt, was ganz wichtig ist und was auch mir beweist, weil da bekomme ich auch den einen oder anderen Kunden, pflegt euer Netzwerk auch zu Mitbewerbern, Nachahmern, welche, die das Gleiche machen. Also Konkurrenten, wie man früher sagt, das alles sind immer so neudeutsch. Also pflegt aber das Netzwerk, weil die können euch weiterhelfen. Und gerade wenn ihr jung seid oder wenn ihr, so wie ich jetzt schon ein gewisses Alter habt, pflegt trotzdem das Netzwerk, weil es gibt immer wer, der aufgeben möchte. Und ich habe es jetzt erlebt in letzter Zeit, dass, weil ich eben mein Netzwerk pflege, auch zu Kollegen, kommt dann der ein oder andere Kollege auf mich zu und sagt, hey, ich möchte meinen Laden loswerden oder ich möchte vielleicht aufhören oder magst du mir meine Kunden übernehmen oder magst du die Aufträge bearbeiten oder wie können wir zusammenarbeiten? Deswegen kann ich jedem empfehlen, einen tatsächlichen, ich weiß jetzt nicht, wie der richtige Ausdruck ist, Konkurrenten, Mitbewerber, nicht als das zu sehen und hier mit Ellbogen durch die Gegend zu gehen, sondern anlegen, mit den Leuten reden oder Ähnliches. Also gerade vor kurzem ein Kontakt hat gesagt, du, ich habe da jemanden kennengelernt, der macht so Fluginkasso, also Forderungen, wo Verspätungen von Flugzeugen eingezogen werden und Ähnliches. Also alles, man kann inzwischen alles geltend machen. Also Flug ist ausgefallen, Flug ist verspätet und so weiter. Ist der Konkurrent zu dir, magst mit dem reden, sage ich, super, genial. Weil sowas habe ich auch ab und zu, aber ich bin nicht drauf ausgelegt. Das ist nicht meine Expertise. Da brauchst du jemanden, der sich damit auskennt. Und schon habe ich wieder aus meinem Netzwerk jemanden, dem ich weitergeben kann. Umgekehrt fragen bei dem ja auch Leute an, die einen, Anführungsstrich, einen normalen Inkassofall haben, die der nicht bearbeitet. Wer gibt, gewinnt. Und das funktioniert.
Ich liebe deinen Gedanken, dass diese Konkurrenzdenke viel zu übertrieben ist bei uns. Da bin ich absolut deiner Meinung. Ich sehe das genauso. Vor allem, ich arbeite ja auch als Coach, wie du weißt. Und ich denke mir, es gibt so viele, die dann andere Coaches als Konkurrenz sehen. Und ich denke mir, das ist so hirnrissig. Weil wir werden nie dieselben Klienten haben, weil die, die mich sympathisch finden und mir vertrauen, vertrauen doch dir wahrscheinlich nicht, weil da ja auch viel Sympathie oder wie du schon sagst, Expertise, ja. Ich meine, mein Schwerpunkt ist ja nicht gleichzeitig dein Schwerpunkt, kann ja jeder was anderes haben. Also ich sehe das genauso wie du.
Richtig.
Aber kommen wir jetzt, apropos Coaching, kommen wir mal so zur persönlichen Entwicklung. Der wunderschöne Übergang. Weil ich stelle mir das so vor, dass gerade bei Selbstständigen sehe ich das sehr deutlich, dass sie ganz, ganz viel auch an sich arbeiten und an der persönlichen Entwicklung. Jetzt hast du aber ja zwei Sachen. Du hast deine eigene persönliche Entwicklung und du bist auch noch Führungskraft. Ja? Wie sieht's denn da aus? Wie ist denn da so dein Weg gewesen, zu lernen, zu wachsen, dich weiterzubilden?
Erfahrungen machen. Schlicht und ergreifend jede Erfahrung nehmen, auch der Fehler zu machen. Also ich hatte früher, in jungen Jahren, wo ich auch schon in Verantwortung war, hatte ich immer die Meinung, jeder muss genauso engagiert, genauso eine Leistung bringen wie ich. Das habe ich über Jahre mit mir geführt und entsprechend habe ich auch gehandelt. Sprich auch dann ein Mitarbeiter, ein Kollege, der vielleicht das nicht so gemacht hat, wie ich mir das vorstelle. Und dann eben auch gleich als nicht so kompetent, als nicht so engagiert oder was gesehen. Also immer ein bisschen abgewertet. Und da muss ich sagen, da hat die Erfahrung im Laufe der Zeit was gebracht, indem das meine Denke einfach eine andere wurde. Ich weiß, dass wir zwar alle irgendwo gleich behandelt werden wollen, aber alles Individuen sind. Und genauso sehe ich das auch. Also eine Kollegin hat da ihre Schwäche und da ihre Stärke. Und die lasse ich ihr auch bitte. Also ich verzwinge niemanden, sich zu ändern. Er muss ins Team passen, ja. Das ist das Einzige, was ich verlange. Und eben nicht über die Stränge schlagen, wie man so schön sagt. Aber ansonsten lasse ich dem. Und ich weiß auch, wenn ich eine Arbeit abgebe, dass ich die abgebe und nicht erwarten kann, dass der jetzt das so löst, wie ich das gerne hätte, sondern er löst auf seine Art und Weise. Aber wenn das Ergebnis stimmt, stimmt's. Und so habe ich mich im Laufe der Zeit tatsächlich geändert mit meiner persönlichen Einstellung, mit der Einstellung auch zu Kollegen geändert. Bin früher weggegangen, muss vielleicht dazu sagen, früher war das noch sehr gegeben mit Sie und Du. Inzwischen, ich war schon immer eher der Du-Mensch, habe aber gemeint, ich muss mir einbilden, damit ich was darstelle, es müssen mich alle sitzen oder sowas. Schmarrn, es wird nicht besser, ob man Du oder Sie sagt. Es ist entweder ist Respekt da oder es ist keiner da. Also inzwischen bin ich mit den meisten Leuten per Du und auf einer ganz verbindlichen Art und Weise. Im Gegenteil, es wird damit persönlicher. Und deswegen auch da zu sagen, da mich auch entwickelt zu sagen, Mensch, mir ist das wurscht, ob jetzt einer an der Tankstelle mich duzt oder siehst, mir sogar duzen lieber, weil dann haben wir gleich eine ganz andere Ebene. Deswegen auch im Unternehmen. Und jetzt vielleicht auch noch kurz erwähnt, persönlich entwickelt, wenn man in einem Netzwerk aktiv ist, und ich kann da in dem Falle wieder nur BNI erwähnen, also ich bin seit 2005 bei BNI, seit inzwischen 17 Jahren, trifft sich jede Woche mit Unternehmer auf Augenhöhe und jeder hat Problemchen der gleichen Art und Weise. Egal, ob das der Handwerker ist, egal, ob das der Akademiker, ich sage immer, Hauptschüler, Akademiker, wir treffen uns alle und haben alle irgendwo gleiche Probleme. Man trifft sich aber aus Augenhöhe. Und das ist tatsächlich eine Schule fürs Leben, wenn man sich regelmäßig mit Unternehmern, entweder aus der gleichen Branche oder in einem Netzwerk, auf Augenhöhe austauscht, da macht man die meiste Erfahrung und muss auch ganz ehrlich sagen, die haben mehr Erfahrung und mehr gebracht als jedes, da wird jetzt der Coach vielleicht in dir protestieren, als jede andere Coaching-Ausbildung oder jedes Führungsteam-Seminar. Die haben auch ihr Gutes, das habe ich auch schon mitgemacht. Nehme ich auch was mit. Aber ein Netzwerk zu haben, das einfach dir ehrlich Feedback gibt auf alles, was du tust, Gold wert.
Ich bin absolut deiner Meinung. Also ich als Coach kann nur sagen, mein ganzes Coaching nützt nichts, wenn du nicht daraus lernst und nicht dein Umfeld änderst. Das heißt, du musst dein Umfeld einfach der Person anpassen, die du werden willst. Und wenn du in einem Milieu steckst, das nicht förderlich ist für deine persönliche Entwicklung oder deine berufliche Entwicklung, dann musst du halt das Milieu ändern oder dir neue Freunde suchen. Also es geht ja nicht darum zu sagen, oh, ich rede nicht mehr mit meiner Familie, weil die dagegen ist, dass ich selbstständig bin. Aber du musst dir halt Leute mehr Zeit, sagen wir mal so, mehr Zeit mit Leuten verbringen, die dich fördern und einfach weniger Zeit mit Leuten, die dich zurückhalten. Ganz einfach. Und weil, wie gesagt, mein Coaching ist dann auch sinnlos. Wenn das Umfeld zu negativ ist und ich, keine Ahnung, einmal die Woche mit der Person rede, dann ist mein Einfluss minimal. Also das ist einfach so.
Du hast jetzt mit eines der genialsten Sachen gesagt, die ich da erwähnen will, die Bereitschaft, es zu ändern und zu lernen. Wenn die nicht besteht, dann kannst du alles machen. Da kannst du Vertriebscoaching machen, da kannst du Führungsteamcoaching. Du wirst scheitern, wenn du nicht bereit bist, das ein oder andere anzunehmen. Und da super, Silvia, dass du das auch so erwähnst. Wenn ich nicht will, dann wird es nicht funktionieren. Und wenn ich in ein Coaching schon reingehe und sage, naja, was will man die schon verzählen, dann kann ich es mir gleich sparen. Wenn ich aber reingehe, boah, die gibt mir bestimmt neue Impulse, neue Ansätze und dann wird es flutschen.
Absolut, absolut. Da geht es mir im Grunde wie dir mit den Klienten. Ich habe, wenn ich Leute Interview oder das erste Mal mit denen spreche und dann merke ich schon, der will sich eigentlich nur auskotzen bei mir einmal in der Woche, dann ich habe auch schon Leute abgelehnt, weil ich mir, das ist nicht meine Aufgabe als Coach irgendwie den seelischen Mülleimer zu spielen, wenn gar kein Veränderungswille da ist, ja. Da kann man eine Therapie machen, das machen die dann dort, aber nicht bei mir. Nee, also hier, wir sind da völlig einer Meinung, ich bin begeistert.
Wunderbar.
Dann lass uns doch ganz kurz auf ein Thema zurückkommen, das auch unseren Zuhörern immer wichtig ist. Und zwar, wie gehst du mit Rückschlägen um, ja, oder mit Hindernissen? Was ist da so deine Einstellung? Oder mit Selbstzweifeln? Oder hast du keine?
Doch, bitte. Also Selbstzweifel, ja, immer mal wieder. So wie ich das mache, ist es so richtig. Also das kann ich jedem sagen. Jeden Job, den man macht, auch wenn man schon 100-mal gesagt hat, immer wieder hinterfragen, ist es noch so richtig, wie es das jetzt machst? Also das auf alle Fälle. Ansonsten, gib mir nochmal einen Hinweis, was war Selbstzweifel und das vorherige?
Hindernisse und Rückschläge.
Ah, genau, Entschuldige. Hindernisse und Rückschläge. Gibt es? Ich kann immer nur sagen, ein Hindernis, ein Rückschlag ist auch immer etwas, wo man wieder daraus lernen kann. Rückschläge sollten halt nicht, wie heißt es immer so schön, existenziell werden. Wenn sie existenziell werden, dann ist natürlich blöd. Aber wenn es nur ein normaler Rückschlag ist, was heißt normaler Rückschlag? Sind wir auch wieder ein Empfinden, ein persönliches Empfinden. Was ist ein großer, was ist ein kleiner Rückschlag? Nehmen wir mal als Rückschlag, man verliert einen Kunden, weil man den Job nicht richtig erledigt hat. Vermeintlich nicht richtig erledigt hat oder so. Daraus lernen, dann kommt der Nächste. Einen Rückschlag nehmen, wie sage ich immer so schön, in der Inkassobearbeitung, wenn uns Gegenwind kommt, kommt es immer darauf an, wie ich die Segel neu setze. Also und so ähnlich würde ich es mit einem Rückschlag auch sehen. Wenn ich einen Rückschlag bekomme, dann muss ich mich halt dann aus diesem Rückschlag sozusagen neu aufstellen und wieder weitermachen. Rückschläge werden immer nur einen kleinen Schritt zurückgehen. Wie heißt es immer so schön? Einen Schritt zurück, zwei nach vorne. Dann nehme ich einen Rückschlag gerne in Kauf, weil ich komme immer eins weiter. Langsam, aber stetig.
Das gefällt mir. Das lasse ich so stehen.
Wunderbar. Ziel erreicht.
Wunderbar. Du, dann würde ich jetzt tatsächlich zu meiner abschließenden Frage schon kommen. Und zwar, wenn du mit einer beliebigen Person aus der Menschheitsgeschichte einen Tag verbringen könntest, wer wäre das und warum?
Die Frage ist sehr schwer. Ich hätte das auch tatsächlich zwei Leute, mit denen ich gerne einen Tag verbringe. Also wenn, dann würde ich es gerne übertreiben. Und zwar, ich bin großer Comic-Fan und habe auch immer einen gewissen Schalk im Nacken. Deswegen würde ich gerne mal einen Tag mit Walt Disney verbringen. Ich finde also Walt Disney super genial, was der mit der Mickey Mouse und mit Donald Duck da fabriziert hat. Und einfach diese Fantasie, nicht das Riesenimperium, was jetzt daraus gemacht wurde, sondern einfach damals, diese Fantasie, diese Zeichentrickfilme zu machen. Ganz davon abgesehen ist Donald Duck einer der größten Schuldner, die es gibt. Gell? Und der Onkel Dagobert der größte Gläubiger. Also mag vielleicht auch da Zusammenhänge haben. Aber Walt Disney an sich ist ein super genialer Typ und den hätte ich gerne mal kennengelernt. Und wer mich auch, weil der zu seiner Zeit, wie sagt man so schön, immer verkannt wurde, König Ludwig II. Finde ich ein super genialer Mann. Der hatte einfach Fantasien, der hatte mit seinen Schlössern, der war bestimmt auch zu einem gewissen Maße verrückt. Aber aus dieser Verrücktheit, diese Fantasie zu haben, also nimmt man bloß einmal Neuschwanstein, Linderhof, Herrn Chiemsee und so weiter. Also wo sie damals geschimpft haben, aber jetzt wir Bayern ja dankbar sind, weil das sind unsere Wahrzeichen. Also mit dem mal einen Tag verbringen, auch mit den Problemen, die er hatte. Er ist an einer schweren Zeit aufgewachsen. Wenn ich es richtig im Kopf habe, musste er auch Kriegsentscheidungen treffen und Ähnliches. Also einer, der es nicht leicht hatte. Und deswegen auch den mal einen Tag zu begleiten, wäre schon eine Sache.
Ja, ich sehe das genauso wie du. Also das mit diesen Königen, die das Geld verprasst haben, sage ich mal, bei vielen Sachen oder auch worüber sehr negativ gesprochen wird. Aber letzten Endes, wie du gerade sagst, das sind ja lauter so Sachen, die jetzt im Nachhinein uns total viel Geld bringen. Vor allem in Bayern, ne? Das Oktoberfest, ja, war ja auch irgendwie ein Hochzeitsgeschenk. Auch, ne?
Genau.
Und die ganzen touristischen Sachen, also die waren also halt ihre Zeit voraus.
Genau, gerade Ludwig II in dem Zusammenhang, das kann man ja auch für sein Unternehmen irgendwie. Der hatte halt einfach Fantasien, hat die Schlösser gebaut, ja, für sich. Im Endeffekt war das eine Investition für Bayern. Und da vielleicht eine Parallele zum Unternehmertum zu ziehen, investiert in eine anständige EDV. Ich brauche nicht jedes Jahr eine neue EDV, aber anständige, funktionierende EDV. Funktioniert in einem anständigen Datenschutz. Er ist ein externer Datenschutzbeauftragter, damit euch da keiner ankacken kann, um es mal ganz deutlich zu sagen. Aber das führt jetzt wieder weg von meinen Leuten, die ich da.
Das macht nichts. Wir können auch diese Folge, damit sie mal anders ist als sonst, wir schließen einfach mit Tipps und Tricks für die Leute ab.
Ob das Tipps und Tricks sind? Nein, weiß ich nicht. Aber also investieren in sich selbst, ja. Ins Unternehmen, ja. Aber wie überall mit Maß und Ziel, nicht übertreiben und mit den richtigen Leuten. Wenn man einen guten Coach braucht, dann muss die Chemie stimmen. Wenn die Chemie bei der Silvia passt, nimmt's die Silvia. Wenn die Chemie beim anderen passt, nimmt's einen anderen. Aber bei der Silvia passt die Chemie schon sehr oft. Und macht tolles Coaching. Vielleicht auch das erwähnt, ohne einen Werbeblock hier zu machen. Also der Werbejingle ist jetzt vorbei.
Ah, wunderbar. Vielen Dank. Das ist schön. Also ich habe definitiv keine Podcast-Folge so abgeschlossen wie diese. Gefällt mir gut. Vielleicht übernehme ich das für die folgenden.
Ja. Immer wieder was Neues, gell? Immer wieder neu entwickeln. Und
lebenslanges Lernen, sage ich dazu
noch. Ja, genau. Perfekt, ja.
Ja, wunderbar, lieber Max. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das war so ein tolles Gespräch. Ich habe so viel gelacht, auch wenn es die Zuhörer vielleicht nicht gehört haben, aber ich habe mich steckig gelacht im Hintergrund. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne. Ich sage danke für die Einladung.
Ja, gerne. Ich werde auf jeden Fall nochmal auf dich zurückkommen. Ich will dich auf jeden Fall nochmal interviewen. Das hat Spaß gemacht.
Sehr gerne. Und auch vielleicht dazu noch ein abschließendes Wort. Ja, man sagt nämlich, ich rede zu viel. Ja, alles mit einem gewissen Humor sehen. Den Spaß nicht verlieren. Und ich sehe immer irgendwo einen gewissen Humor und einen Spaß dabei und lache gern. Man merkt vielleicht an dir, wenn du sagst, du hast im Hintergrund viel gelacht. Auch das soll und muss Spaß machen, weil sonst macht man es nicht.
Ja, das war doch ein Spaß heute. Danke, lieber Max. Danke, liebe Silvia, für diesen unterhaltsamen und erfrischenden Podcast. Also das Netzwerken ist das A und O, das haben wir schon öfter gehört. Denkt auch an die Konkurrenz. Nur wer netzwerkt, kommt weiter. Veränderungen beginnen immer bei einem selber. Also einfach anfangen, auf dem Weg lernen. Man kann entweder lernen oder gewinnen. In diesem Sinne, wenn ihr mehr über Casa Clu wissen wollt, wir sind auf LinkedIn und Facebook vertreten. Da wird es immer neuen Input geben. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wir hören uns am nächsten Freitag wieder. In diesem Sinne, sei der Komponist deines Lebens.